MDR Figaro. Das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks. Zum Nachhören.
Figaro trifft. Steckbrief. Name?
Knicke.
Geburtstag?
10.4.54.
Geburtsort?
Gatterbaum bei Bielefeld.
Profession?
Lehrstuhl für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit, Friedrich-Schiller Universität Jena, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
Welches Buch steht oben links im Bücherregal?
Die neu erschienene große Biografie zu Walter Benjamin.
Haustiere?
Keine, früher Katzen.
Wie sieht es auf Ihrem Schreibtisch aus?
Wild, mit erkennbaren Strukturen, multiple Ordnung, wild.
Was darf im Kühlschrank niemals fehlen?
Ja, darauf habe ich jetzt gerade gar keine Antwort.
Wann klingelt früh der Wecker?
Sehr unterschiedlich. Zwischen 7 und 9, je nachdem, ob man vor oder nach Mitternacht ins Bett gekommen ist.
Am 11. April jährt sich der 65. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora. Da wird es dann zahlreiche Veranstaltungen geben und deswegen sind wir besonders stolz, dass er es vorher noch geschafft hat, Professor Volkhard Knicke, der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Herzlich willkommen bei Figaro.
Ja. Herzlich willkommen gleichfalls.
65 Jahre Befreiung der KZs Buchenwald und Mittelbau-Dora, 5 Jahre nach dem bereits groß angelegten 60. Gedenktag. In welcher Form, mit welchem Programm, mit welchen Gästen werden Sie diesen Gedenktag, diese Gedenkwoche, muss man ja sagen, begehen?
Tja, zum einen, wie es ein Jugendlicher formulierte, was für ein supergeiler Bonustrack. Nicht meine Sprache bringt es aber auf den Punkt. Wir haben alle nicht mit dem 65. Jahrestag gerechnet, auch nicht mit den Bundeszuwendungen und auch nicht mit dem Land. In Buchenwald steht die Rettung der Kinder im Mittelpunkt. Der 904 Kinder von Buchenwald durch Häftlingswiderständler haben sich die Überlebenden so gewünscht. Ein Zeichen für die Zukunft. Solidarität ist möglich, wenn Menschen es wirklich wollen. Und dann heute gleich parallel zu dieser Sendung Eröffnung einer wunderbaren Ausstellung im Goethe-Nationalmuseum in Jena, in Altenburg, in Erfurt und in Buchenwald. Kooperation mit den Kollegen dort zu Klaus Steinke, Überschreibungen klassischer Texte. Die alte Frage, warum kann es dazu kommen, dass sich in der Kultur Barbarei ausbrütet? Das ist ja eine Frage, die mit Weimar viel verbunden ist. Mittelbau-Dora, genauso große Veranstaltungen. Jorge Semprun wird nochmal sprechen, Norbert Lammert wird kommen und eben viele, viele dieser ehemaligen Kinder und amerikanische GIs, die am 11. April auf dem Mettersberg waren.
Das hört sich aber spannend an, was da so an verschiedenen Menschen zusammenkommen wird. 150 Ex-Häftlinge, habe ich gelesen, werden auch kommen.
Ja.
Das ist aufregend, finde ich, oder?
Das ist aufregend und toll, weil sie kommen aus der ganzen Welt, aus Kolumbien, aus Israel, aus Amerika, aus Polen. Und was mich immer, was so berührt ist, sie kommen erstens als Freunde und sie kommen nicht als Zyniker. Sie haben eine furchtbare Erfahrung gemacht und bewahren ihre Menschenliebe. Und sie sind alle auf ihre Weise, wie soll ich sagen, Patrioten und Kosmopoliten. Und das ist eine wunderbare Mischung.
Das ist ja, was man, wenn man den Namen Volkhard Knicke hört, wenn man irgendwo kurz was liest, dann fallen die Begriffe Buchenwald als Ort der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und ganz wichtig, das hat man, glaube ich, eben schon rausgehört, als Ort der Aussöhnung. Ich glaube, das ist ein Thema, was mit dem Sie wahrscheinlich schon an den Start gegangen sind und was Sie immer weiter beschäftigt, oder hat sich das entwickelt über die Zeit, dass es dahin gehen sollte?
Es ist, glaube ich, auch generationsbedingt, und wenn man mit Überlebenden so eng das Glück hat, so eng zusammenleben zu können, dann entdeckt man sie als Lehrmeister, wie man besser lebt und besser lebt in jeder Hinsicht. Leben genießt, sich für Mitmenschlichkeit und Humanität einsetzt, also genau das Gegenteil macht, was man normalerweise auch mit Gedenkstätten verbindet. Wir gehen alle in Sack und Asche. Wir schwingen die Moralkeulen. Wir können unseren drohenden moralischen Zeigefinger gar nicht mehr runterkriegen. Darum geht es ja überhaupt nicht. Sondern es geht darum, negative Erfahrung aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Positives umzuwandeln, uns abzusetzen von diesem Schrecken durch Gegenhandeln. Und das hat unsere Demokratie gut getan. Und darüber kann man sich doch freuen und das lernt man von Überlebenden. Keine Misanthropen, keine Menschenfeinde, keine Zyniker, wunderbare Witzeerzähler, wunderbare Köche. Natürlich irgendwo immer auch der Schmerz, natürlich irgendwo immer auch der Schnitt in der Seele, aber immer auch diese große Kraft, es dem Radikalbösen nicht das letzte Wort zu lassen.
Das heißt, es hat Ihnen selber das Leben auch erweitert. Sie haben selber auch dazu, mhm. Man denkt dann, so ein Stiftungsdirektor, also Sie haben es gerade angesprochen, in Sack und Asche, mhm. und man denkt, kann so jemand diesen Job auf dem Job lassen und nicht mit nach Hause nehmen? Aber das, was Sie jetzt sagen, nämlich, das muss man gar nicht, wenn man so rangeht an Aufarbeitung, wenn man sich dem Thema so widmet, mhm. wie Sie es gerade beschrieben haben.
Dann wird es jedenfalls lebendiger und ich will nicht sagen leichter, aber wir arbeiten ja in einer Gedenkstätte. Es ist ja Gott sei Dank nicht mehr das Lager in Betrieb. Mhm. Und wir machen gute Erfahrungen. Buchenwald, das ist eben Europa, das ist die Welt. Von Buchenwald liegt New York sehr nah, Moskau, mhm. Tel Aviv, Prag, Warschau. Und überall findet man Freunde, was ja auch viele vergessen. Überall ist man dann auch zu Hause.
Ich habe deshalb so etwas genauer nachgefragt, mhm. weil ich in der DDR groß geworden bin und da gehörte es mhm. dazu, recht früh, wie ich fand, mhm. ich glaube zur Jugendweihfahrt oder davor, zur Gedenkstätte zu fahren. Und damals mhm. war das allerdings so aufgeheizt und aufgeladen mit diesem in Sack und Asche und also mhm. all das, was Sie beschrieben mhm. haben, was Sie nicht machen wollen mhm. dort. Das habe ich damals als unheimlich bedrückend empfunden, auch als etwas, was mir, habe ich damals gedacht, nicht genügend erklärt worden genau. ist.
Also deswegen sagen wir, Gedenken braucht Wissen, Wissen, das Erkenntnis werden will, sonst wird Gedenken zur Manipulation. Das gilt für alles. Und ich habe von meinen frühen DDR-sozialisierten Studenten sehr viel gelernt. Ich war schon 93 in Jena an der Uni und als wir auf den 50. Jahrestag zugingen, 95, habe ich sie gefragt, was können wir machen, was würdet ihr machen? Und sie haben geschwiegen und geschwiegen und geschwiegen und ich habe es nicht begriffen. Und mhm. irgendwann habe ich gedacht, Leute, was ist mit euch los? Mhm. Ihr kriegt jetzt 10.000 Mark aus unserem Etat mhm. und macht euer Programm. Ich möchte begreifen, was für euch wichtig ist. Und dann haben sie auf einmal gesagt, wissen Sie, das ist für uns verdammt schwer, weil wir leben in einem Zustand verunsichter Erinnerung. Wir mhm. wissen nicht mehr, was wir glauben können. Das, was uns die Funktionäre gesagt haben mhm. oder das, was wir fühlen. Das, sie haben berichtet von Schweigemärschen nach Buchenwald, wo ihre FDJ-Führer oder ihre Lehrer sich die Bratwurst in den Rachen schoben auf der Blutstraße. Mhm. Aber es gibt natürlich auch genau andere Erfahrungen. Natürlich hat es sehr aufrichtiges und berührendes Gedenken individuell auch in der DDR gegeben.
Da kommen wir vielleicht später auch noch mal etwas genauer drauf, Verhältnis Buchenwald, Verhältnis Gedenkstätten mhm. überhaupt, auch in der DDR. Welchen Stellenwert hat denn die Gedenkstätte Buchenwald heute so in der europäischen Gedenkstättenlandschaft? Wo ordnen Sie Buchenwald da ein?
Ja, ich habe das gut protestantisch sozialisierter gelernt, Eigenlob stinkt, aber in dem Fall muss man sagen, sie wird international als eine der Leitgedenkstätten der Bundesrepublik angesehen. Wir kooperieren weltweit. Das ist auch ganz gut, wenn man manchmal auch frische Luft und neue Erfahrungen braucht. Und das eine solche, und wir merken natürlich zunehmend, dass die deutsche Form der Erinnerungskultur, wie sie sich mit Orten wie Buchenwald verbindet, und die anderen Gedenkstätten gehören ja auch dazu, mhm. für Postkonflikt, für postdiktatorische Gesellschaften, die bittere Erfahrung nach 1945 machen mussten, mhm. eine große Hoffnung und ein großes Vorbild sind, von Moskau bis Argentinien. Wir arbeiten gerade an einer Gulag-Ausstellung mit den Kollegen von Memorial in Moskau, mhm. die ja unter schwierigsten, wir erinnern die Morde an den Journalisten, ach, das waren ja alles Memorial nahestehende Menschen, mhm. und wir sind im engen Kontakt mit zivilgesellschaftlichen Bewegungen in Argentinien oder in Südafrika, oder ich bin demnächst in Serbien. Das ist für mich am schwierigsten. Das war für viele Buchenwald-Häftlinge auch am furchtbarsten, diese 90er-Jahre-Erfahrung, weil, wie Ivan Ivani sagte, das passiert nach Auschwitz. Mhm. Was ist denn dann gelernt worden? Und manchmal wird es mir zu viel an Lob, weil ich glaube, es ist wichtig, demütig zu bleiben, erst mhm. recht, wenn man in solche von verwundeten Gesellschaften geht. Da kann man nicht als Prediger auftreten mhm. oder so.
Aber ich glaube, der Begriff Erinnerungskultur, der ist ziemlich wichtig. Auf den werden wir auch kommen, noch, denke ich, etwas ausführlicher. Wenn man diese Erinnerungskultur anguckt, in ja poststalinistischen mhm. Staaten vergleicht mit Amerika, im letzten Jahr hat es einen großen Höhepunkt gegeben. Der US-Präsident Obama war zu Gast in Buchenwald. Und wenn man das richtig, und das wird keine Floskel sein, denke ich, dass das schon der wichtigste Tagesordnungspunkt seiner Agenda des Besuchs war. Wie haben Sie ihn erlebt? Wie haben Sie ihn vor Ort in Buchenwald in der Gedenkstätte erlebt?
Es war mein 13. Staatschef. Und er war auf seine Weise sehr eindrucksvoll, weil man merkte, er sieht die Welt aus zwei Perspektiven, die ganz gut zusammenpassen. Man merkt, da ist ein einziger Harvard-Jurist und da ist jemand, der Sozialarbeit gemacht hat. Da ist jemand, der die Welt von unten auch noch sieht. Der weiß, wie es einfachen Leuten geht. Und der tatsächlich, das hat man sehr stark gemerkt, eine Vision hat. Und wir haben keinen Smalltalk gemacht auf diesem 2-Stunden-Rundgang. Am Ende ist es fast in einem Fachgespräch geendet, weil er hat begriffen, diese Form der Erinnerungskultur ist ja immer selbstkritisch. Man versucht, Selbstkritik in Positives zu verwandeln. Und deswegen war unser letztes Gesprächsthema, wie könnte ein Museum der Sklaverei in Amerika aussehen zum Beispiel.
Professor Volkhard Knigge ist zu Gast und wir reden über Buchenwald, über die Gedenkstätte, über den 65. Jahrestag der Befreiung. Wir wollen natürlich aber auch reden über sein Leben. Sie sind in Oldenburg geboren, nein, haben studiert in Oldenburg, sind bei Bielefeld in der Nähe geboren. In den 50er Jahren, 54, was hat Sie da geprägt? Wie waren die 50er, wie haben Sie die erlebt, das, was Sie schon bewusst erlebt haben, wo Sie sagen würden, das hat sich bis heute, das hat auch das beeinflusst, was ich mal studiert habe, wie ich geworden bin. Gibt's da was?
Da gibt's Ambivalenzen. Minden-Ravensberg war ja eine besonders protestantisch-pietistische Ecke. Ich komme aus einer Familie mit großer protestantischer Laientradition, Posaunenchor schon seit 1832 oder ich weiß nicht was, deswegen musste ich auch irgendwann mal von der Posaune zum Saxophon kommen. Aber was man dort lernt, das hatte eben zwei Seiten. Hyperanpassung einerseits, aber man lernte auch, dass man vor keiner weltlichen Macht, wenn sie dumm daherkommt, sein Knie beugt. Also es gab auch eine wirklich intensive Form von Anständigkeit. Das ist die eine Erfahrung. Die andere, mein Gymnasium, Max-Planck-Gymnasium in Bielefeld, habe ich einerseits viel gelernt, musste aber, als ich die Jubiläumsrede zum 50. Geburtstag hielt, und das war eine bewusst gewählte Einladung, doch sehr deutlich sagen und sollte es auch sagen, es war auch eine Gründung einer Seilschaft von Lehrern der Napola Stum in Westpreußen, also ganz hardcore Nationalsozialisten, die sich dahin gerettet hatten. Und das haben wir als Jugendliche gefühlt, dass da was nicht stimmt bei dieser Sorte von Lehrern, bei dem, worüber sie nicht sprachen, bei dieser Ohne-mich-Haltung und das, was auch manchmal so, ich hätte beinahe gesagt, aus den Poren brach, wenn sie dann doch kriegsbegeistert oder wie auch immer daher kam. Das hat uns sehr geprägt. Deswegen musste man uns nicht erklären, warum es wichtig ist, jenseits von Beschweigen sich einigermaßen aufrichtig und reflektiert mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und natürlich galt da auch, was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Das muss man auch in Erinnerung halten. Für Jugendliche heute ist das anders. Klar. Erinnerungskultur kommt oft als ritualisierter Mainstream daher und dann wird's natürlich langweilig. Also das hat mich beides sehr geprägt.
Und dann sind Sie nach Oldenburg zum Studium in den Norden, Karl von Ossietzky-Universität, Geschichte, Germanistik, Erziehungswissenschaft und Psychoanalyse.
Die kam aus Göttingen. Für mich war der Zivildienst sehr wichtig. Und Friedrich Specht, der große Kinder- und Jugendpsychiater, der gerade gestorben ist, damals Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Göttingen. Und der hatte den ersten Bundesmodellversuch für Jugend- und Drogenberatung gewagt. Die erste Drogenwelle schwappte über die Bundesrepublik, ein Thema von heute, nämlich Heimerziehung und ihre bitterbösen Folgen, schwarze Pädagogik. Wir diskutieren das ja heute wieder unter dem Stichwort Missbrauch. Diese ganzen Debatten, das war sozusagen ein Gegenmodell gegen diese Form von brachialer Fürsorgeerziehung. Und dort hatten wir montags psychoanalytische Supervision als Team, mittwochs Kasuistik, donnerstags Fallanalysen, ja, wirkliches Durcharbeiten, wie man es machen kann. Und donnerstags gesellschaftliches Tutorium, man könnte sagen sozialwissenschaftliche Reflexion und dann die ganzen durch den Nationalsozialismus vertriebenen Therapieformen kamen zurück, auch in Form der alten Männer, die nach Amerika emigriert waren. Und das brachte natürlich die Frage damit, wie hängen sozusagen individuelle Geschichte, Biografie und große Geschichte zusammen.
Sie haben ja zu so einem Thema auch so psychoanalytisch-geschichtsdidaktischen Thema dann auch promoviert, also über das triviale Geschichtsbewusstsein. Das klingt für mich, als hätten Sie das Thema Ihres Lebens bereits dort gefunden gehabt, 1986. Geschichtsbewusstsein, Therapeut, das hatten Sie damals, wussten Sie, das ist mein Thema?
Das wusste ich, deswegen bin ich nach Paris gegangen, weil mich die Psychoanalyse von Lacan interessierte. Und es hat mir immer nie gereicht zu sagen, was denkst du blöd, liebes Gegenüber? Was hast du für ein triviales Geschichtsbewusstsein? Warum kannst du es nicht besser? Ja. Was mich interessiert hat, ist, warum Menschen oft an falschen Vorstellungen so kleben.
Ja.
Und wie kann man es verstehend bearbeiten?
Ja.
Wie schafft man eine Pädagogik, die eben dann nicht drauf losschlägt und alles besser weiß, sondern die zunächst mal Menschen mit dem, wie sie denken und fühlen, ernst nimmt und ihnen verstehend hilft?
Ohne dass man diese Menschen dann automatisch gleich ganz mit rausnimmt.
Eben, dass man sie, man lässt sie natürlich auch in ihrer Verantwortung, aber man setzt sich mit ihnen wirklich auseinander, man kanzelt sie nicht von oben ab. Und das ist ein wichtiges pädagogisches Prinzip, auch, glaube ich, eben für Gedenkstätten, wo der moralische Zeigefinger so nahe liegt. Und was macht uns denn erhaben über andere? Nur weil wir ein bisschen studiert haben oder so. Auch das lernt man von Überlebenden. Am Ende kommt es auf den Menschen an. Und nicht auf den Schein, die äußere Form, das Prestige oder die Visitenkarte, um Gottes Willen.
Da machen wir gleich weiter. Da setzen wir weiter an bei der Gedenkstätte und bei dem schönen Schein, der oft gar kein schöner Schein ist. Volkert Knicke ist zu Gast bei Figaro.
Figaro tritt.
Fragebogen. Was treibt Sie an?
Ich würde sagen, die Sehnsucht nach Freundlichkeit und das Wissen darum, dass Menschen menschenfreundlich sein können, wenn man sie lässt.
Was machen Sie an einem überraschend freien Tag?
Träumen.
Welches tägliche Ritual pflegen Sie?
Keins.
Wie ist Ihre Vision für Mitteldeutschland in 10 Jahren?
Hoffentlich stärkere Kooperation zwischen den mitteldeutschen Ländern, die sich noch stärker als Einheit sehen. Sie sind alle ein bisschen klein. Für Thüringen hieße das auch Abfärbung von Urbanität, von nachbarschaftlicher Urbanität in ein wunderbares Kulturland. Ohne echte Großstadt.
Schenken Sie uns eine Lebensweisheit.
Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu.
Hat auch schon mal Udo Lindenberg gesungen, oder?
Ja.
Volkert Knicke zu Gast bei Figaro trifft. Wie waren die ersten Begegnungen mit dem, was früher mal DDR war? Ich glaube, zu DDR-Zeiten waren Sie ein Stück weg? Da haben Sie rübergeguckt oder waren Sie zu DDR-Zeiten
mal hier? Da war man natürlich immer mal wieder in Ost-Berlin, aber das war ja noch nicht die wirkliche DDR, könnte man sagen. Das war noch die größte Stadt der DDR. Nein, ich bin erst eigentlich mit 90 herübergekommen und hatte wunderbare Scouts. Tamara Danz, von der habe ich wahnsinnig viel gelernt. Wir haben einen Film zusammen gemacht, 3 Tage in Weimar dazu verbracht. Ich habe ihr mein Weimar gezeigt und sie mir ihrs. Und das war großartig und ich war sehr traurig, dass sie so früh gestorben ist. Und es waren andere Freunde, die man über Kulturprojekte traf, auch aus der Neubrandenburger Gegend, wo ja die Margret Honecker Fachhochschule damals war, bittere Spur noch hinterlassen hatte. Die wollten aber auf Kulturmanagement und anderes umsteigen. Und da begegnete man wunderbaren Schriftstellern und anderen, die eben auch, sagen wir mal, zur subkutan, nicht offiziellen, protestierenden, kritischen, witzigen, fast dadaistischen Antikultur in der DDR gehört hatten. Im guten Sinn, das war großartig. Und von solchen Menschen lernt man natürlich sehr viel mehr, als wenn man einfach so, sich einen Reiseführer kauft. Wie werden wir jetzt beste Freunde, West- und Ostdeutsche? Das funktioniert ja gar nicht so. Das war toll.
Kann man sowieso nicht lernen. Tamara Danz, die, jetzt werden sich Leute fragen, Tamara Danz, die Sängerin von Zilli, hat doch immer in Berlin gewohnt, aber die Ostmusiker, die professionell gespielt haben, mussten alle in Weimar die Pappe machen, wie man sagt. Und daher das wird sie das kennen. Die mussten dort alle, das wird sie ihnen erzählt haben, die haben dort alle die Schulbank drücken müssen. Und von Reinhard Lacomi bis Tamara Danz, die saßen dann alle in den gleichen Klassen. Es gibt da sehr schöne Erinnerungen von Musikern. Und die waren alle draußen im Land schon total erfolgreich und mussten dann diesen Schein machen. Und daher kannte sie wahrscheinlich Weimar ganz gut aus diesen Zeiten, weil so ernst haben die das Studium da, glaube ich, nicht so.
Ein paar Konzerte hatte sie da gegeben und kannte Leute und Freunde und so war's.
Das heißt, Sie haben die Ausläufer der ja staatlich genehmigten, aber auch der Untergrundkultur der DDR dann ganz gut genannt. Wie war dann der Schritt 1994? Wie kommt man dann dazu, Stiftungsdirektor der Gedenkstätte Buchenwald zu werden?
Ich glaube, ein echtes wissenschaftliches und politisches Wunder. Erstens, 1989 bekommen wir Geld für ein lange beantragtes Forschungsprojekt. Wie sind aus Lagern Gedenkstätten geworden? In der DDR, in Polen, in Frankreich, in Westdeutschland. Als das Geld kommt und ich mich entschieden hatte, Buchenwald, wie wird aus Buchenwald eine Gedenkstätte zu erforschen, kollabiert die DDR aufgrund des Protestes in ganz Mittelosteuropa und in Leipzig und in Berlin. Und auf einmal kann man da im Archiv sitzen. Und ich sitze in Buchenwald im Archiv, hätte ich nie gedacht. Und man kann da arbeiten. Und man freut sich und ist neugierig, wie sieht dieses Weimar aus, wie sieht diese Welt aus. Ich habe nie einen Grund gesehen, dass man sich dort als Besserwessi bewegt. Das war so spannend, das war so mutige Menschen, so witzige Menschen, auch manchmal so altmodisch deutsche Menschen. Was für ein Ding, dass es in Weimar noch bis in die Anfang 90er Jahre alte Damen gab, die in ihren großen Villen in Weimar Süd Tableau Vivant nach Gedichten von Goethe stellten.
Na, aber wunderbar.
Ist doch irre, ist doch schön. Unglaublich. Ja. Toll.
Ja.
Und man sieht natürlich auch wunderbare, sozusagen das 19., manchmal denkt man sogar das 18. Jahrhundert noch im Originalzustand. Es war noch nicht so viel restauriert. Ich bin froh, dass viel restauriert ist, aber ich bin auch froh, dass ich das gesehen habe. Und ich bin froh, eine Zeit miterlebt zu haben, wo es so viel Crossover gab. Café Riese in Weimar, da waren alle.
Natürlich.
Die Ossis und die Wessis und die Banker und die Studenten und die Hochschullehrer, die kein Bett hatten.
Ja.
Und die ersten frischen Studenten und die Künstler, da gab es den besten Espresso und da gab es ein Telefon, das funktionierte.
Ja. Und es gab Kani, der Rock'n'Roll-King aus dem Thüringer Wald.
Ein super Kerl. Auch mit Buchenwald-Verbindung gab es einen Verwandten in Buchenwald, der hat uns gerade Dinge daher geschenkt.
Ja.
Nicht? Und das sind so, das waren wunderbare Begegnungen. Manchmal vermisse ich das. Wir haben uns heute, fängt alles sich wieder an so zu segregieren und jeder hat sein Plätzchen und seine Nische. Es lohnt sich, an die Zeit zu erinnern.
Wie ist denn in der DDR aus, oder wie sind denn in der DDR aus Lagern Gedenkstätten geworden? Oder waren es noch gar nicht wirklich Gedenkstätten? Wir kommen jetzt wieder auf das Thema, wo wir ursprünglich schon mal angesetzt haben, so ein bisschen drumherum geschlichen sind. Wie war die Gedenkstätte zu DDR-Zeiten? War es eine im Sinne, wie Sie Gedenkstätte definieren würden? Oder war das etwas ganz anderes? Und wie verhielt sich das?
Ja, es gab Elemente davon, aber es war auch etwas ganz anderes, weil Buchenwald ist 58 als erstes Nationaldenkmal der DDR eingeweiht. Sollte die DDR als besseres Deutschland unter Beweis stellen. Und natürlich gab es auch was ganz anderes. Und sie entsteht in einer Doppelbewegung. Es gibt Überlebende, auch jenseits Deutschlands. Buchenwald war ja am Ende ein europäischer Ort. 95% am 11. April, 45 eben nicht Deutsche, die um diesen Ort kämpfen, die ihn als Denkmal haben wollten. Da ist noch ein sowjetisches Speziallager, aber immerhin, man will dann Denkmäler in Weimar bauen. Man entdeckt die Friedhöfe aus der Lagerzeit jenseits des sowjetischen Speziallagers. Da ist also sowas, was wir heute wahrscheinlich zivilgesellschaftliches Engagement nennen können. Und es ist dann bitter zu sehen, wie die Partei es okkupiert, wie es diszipliniert wird, wie es auf Vordermann gebracht wird, Auflösung der VVN, Zwangsauflösung der VVN, Marginalisierung von Buchenwald-Häftlingen politisch, die dann auch keinen Fuß mehr auf die Erde kriegen, auch Kommunisten oder die ganze Auseinandersetzung um Fritz Krämers Buchenwald-Plastik, politische Zensur an seinem ersten Entwurf der befreiten Häftlinge, die schwören den Schwur von Buchenwald. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Und dann die Verdammnis durch Wilhelm Gierlos im neuen Deutschland. Das sei doch nur naturalistisch verbrämter Irrsinnsexpressionismus, Formalismus und Unsinn. Da fehlt die Führung durch die Partei, die Fahne, die Gewehre. Es käme es darauf an und nicht, wie Fritz Krämer dann eben auch sagt, es kommt doch auf die Menschen an. Nicht? Also da hat man vieles, das wahnsinnig spannend ist und das uns heute daran erinnern kann, dass wir nicht zu stolz sein sollten, dass wir sozusagen Erinnerung immer wachhalten als Selbstbefragung und nicht immer nur dafür nehmen, wie weit wir es gebracht haben und wie weit die Geschichte hinter uns liegt, dann wird sie ja tot und zu dem, wie Jugendliche in der DDR sie dann am Ende erfunden haben, als leeres Ritual.
Ja,
und wir sind
ja
manchmal auch dran. Es gab eine interessante, nie veröffentlichte Jugendstudie noch 88, 89
ja
beim Jugendforschungsinstitut der DDR in Leipzig in Auftrag gegeben, weil die Pädagogen in Buchenwald merken, das funktioniert nicht mehr.
Ja, ja.
Und dann kommt heraus, dass Jugendliche sagen, ja mein Gott, man sagt uns doch immer, wir leben doch im Besten aller Deutschlands. Die Gefahr besteht doch nur im Westen. Das
ja,
liegt doch alles
ja
so wahnsinnig weit hinter uns. Warum sollen wir uns denn dann doch damit beschäftigen?
Ja.
Nicht? Und wir müssen uns ein bisschen hüten, nicht vor lauter Erinnerungsstolz Ähnliches zu produzieren, weil dann laufen uns auch die Jugendlichen weg.
Auf uns die Jugendlichen weg. Wurden dort auch Dinge fortgesetzt, genau was Sie eben beschrieben haben, die sich vielleicht schon angedeutet haben in den letzten Kriegsjahren in Moskau, NKVD, alles, was man nachlesen kann, auch bei Wolfgang Leonhard, Ulbricht mit wallendem Pelzmantel und die wahren Kommunisten werden eingesperrt. Für mich von draußen sieht es immer so aus, als hätte sich dann hier in der Aufarbeitung genau das fortgesetzt und auch eben auf Gedenkstätten wie Buchenwald Einfluss gehabt.
Ja,
also die Bonzen weiter die Bonzen waren.
Ja, natürlich. Und man darf nicht vergessen, dass viele überlebende Buchenwalder Kommunisten, auch Walter Bartel, ja schwer in die stalinistische, in die Versäuberung, möchte man sagen, gekommen sind. Die Parteikommissionskontrollverfahren beginnen ja Ende der 40er Jahre. Da ist eine Angst der Gruppe Ulbricht, die sagt, das sind Antifaschisten,
ja,
deutsche Kämpfer auf deutschem Boden, die haben ein hohes Selbstbewusstsein. Die fühlen sich auch berufen, in Positionen zu gehen. Die haben ja wirklich durchgehalten. Das ist das eine. Und dann zwei dieser Buchenwalder Kommunisten, Ernst Busse, Erich Reschke, landen im Gulag. Walter Bartel wird degradiert, aus allen Ämtern entfernt. Anderen passiert das auch. Und man fragt sich, was wäre passiert, wäre es nicht zu Stalins Tod 1953 gekommen. Wir wissen, die Slansky-Prozesse hat es in Prag gegeben, hat auch wieder Buchenwalder Kommunisten, tschechische Kommunisten getroffen. Also dieses Top-Down, dieses wir lassen keinen anderen ans Ruder, wir bestimmen, wo es lang geht. Und uns interessiert am Ende überhaupt nicht, wie jemand sozusagen als, sagen wir mal, idealistischer Kommunist gekämpft, gelitten, sich eingesetzt hat. Uns interessiert, ob jemand unser Gefolgsmann ist, ob er sich anpasst, ob er sich disziplinieren lässt, ob er das sagt, was wir meinen, dass er sagen muss, ob er die Klappe hält, wenn wir sagen, er soll die Klappe halten. Das ist das Drama der 50er Jahre, das ich auch ein Stück mit Buchenwald verbinde.
Und auch so, das ist auch ein Punkt, mit dem Sie angetreten sind, das zu verändern, als Sie dort angefangen haben.
Ja,
also das klarzulegen, das offen zu machen, ja, das zu verändern.
Das war ganz wichtig, auch diesen Marginalisierten und Verstummten eine Stimme zu geben, auch den Opfern, die, sagen wir mal, in der DDR es ganz schwierig hatten, überhaupt reinzukommen oder die gar nicht reingekommen sind, weil sie in Amerika oder in Israel lebten. Und das hieß aber auch zugleich, das, was an kommunistischem Widerstand geleistet worden ist, auch nicht zu verkleinern. Es hieß immer, die falschen Heroisierungen, die Funktionalisierungen, die Schieflagen zu entfernen und das durch Forschung und nicht einfach durch eine neue Form politischer Geschichtskommandowirtschaft, hätte ich jetzt beinahe
gesagt. Aber das genau war es.
Gesagt. Und das war es vorher zum großen Teil.
Volkert Knicke ist zu Gast bei Figaro trifft. Und wir sprechen übers Erinnern, über lebendige Erinnerung. Demnächst wird es ja kaum mehr lebendige Erinnerung an den Nationalsozialismus geben. Das heißt auch, dass man einen neuen Gedenkstättenbegriff braucht oder auch einer neuen Gedenkstättenpraxis bedarf. Wie nähert man sich so einem Begriff? Wie formuliert man den für sich und wie setzt man ihn dann um?
Ja. Ich glaube, alle Kollegen, die sich dieses Problems bewusst sind, arbeiten dran. Und wir verstehen Gedenkstätten mittlerweile als moderne zeithistorische Museen, die nicht vergessen machen wollen, dass sie sich an Tat- und Leidensorten befinden, dass sie auch Orte der Trauer und des Gedenkens sind und dass sie humanitäre Aufgaben haben. Das haben ja normale Museen nicht. Und natürlich verstehen wir den Museumsbegriff nicht so, dass man Geschichte dort totstellen soll. Wir halten sie ja gerade lebendig. Und wenn man es so sieht, dann ist Erinnerung eine ganz wunderbare und wichtige Säule. Die lebensgeschichtliche Erinnerung von Überlebenden, nichts berührt mehr, nichts macht diese furchtbare Geschichte plastischer und konkreter. Aber wir wissen dann auch, dass es andere Formen der Überlieferung gibt. Die Sachzeugnisse, die Dokumente, die Literatur, die Kompositionen und die aufgezeichneten Erinnerungsberichte von Überlebenden als Tondokument, als Video. Und dann gibt es wahnsinnig viele Schätze zu heben, denn Überlebende haben auch nach 45 gesprochen, haben nach 45 geschrieben, zu einer Zeit, als ihnen noch niemand zuhören wollte. Erst recht nicht in Deutschland, aber auch oft weltweit nicht. Und da können wir viel entdecken. Und da bleibt uns etwas. Also, dass die Zeitzeugen schwinden, heißt nicht, dass wir uns nicht mehr damit beschäftigen können. Wir verlieren nur eine ganz wichtige Quelle und wirklich eben auch ganz gute Freunde.
Gibt es Fragen? Also mein Eindruck ist ja manchmal, dass also ganz viel schon geklärt ist in der Forschung zum Holocaust, zu Buchenwald. Gibt es Felder, wo Sie sagen, da ist noch ganz viel zu tun, da müssen wir wirklich die letzten Überlebenden jetzt auch vielleicht zum 65. Gedenktag, wenn dort ehemalige Häftlinge kommen, die müssen wir unbedingt ins Gespräch ziehen und sie nach den und den Aspekten fragen. Gibt es Aspekte, die in der Forschung noch weniger beleuchtet sind?
Es fehlt uns noch die eine oder andere Lagermonographie, aber man muss auch sagen, und darauf darf man auch stolz sein, finde ich, auch als Nation, es ist in Deutschland und weltweit sehr viel Forschung geleistet worden. Das hat lange gedauert, im Westen bis in die 70er, 80er Jahre. Das heißt, wir sind hier auf solider Basis. Und die pädagogischen Fragen, wie macht man das eigentlich, was die Wissenschaft da aufgetürmt hat, jetzt sozusagen öffentlich zugänglich? Wie macht man das für Menschen, die mit ganz menschlichen Fragen kommen und die nicht die nächste Doktorarbeit darüber schreiben? Und wie hält man den Stoff lebendig und das Lernen beseelt? Das sind die Fragen, um die wir uns jetzt kümmern müssen.
Was fordern Sie von der Pädagogik? Weil das ist ja auch ein bisschen immer Ihr Thema, gekoppelt mit der psychologischen Untermauerung der Psychoanalyse. Was müssen Pädagogen heute dort leisten?
Sie müssen zunächst mal alle Fragen zulassen. Für Jugendliche liegt das sehr weit zurück. Ich bin froh, dass diese Jugendlichen nicht mehr solche Nazi-Lehrer hatten wie ich zum Teil. Also müssen Jugendliche alles fragen dürfen. Sie müssen auch fragen dürfen, warum sollen wir uns noch damit beschäftigen und was haben wir davon? Und dann geht es um forschendes Lernen, um Neugier, auch um historische Neugier auf besseres Leben hin. Und das heißt, man muss die Dinge in die Hand nehmen können. Man muss in den Archiven selber arbeiten können, in den Sammlungen. Man muss mit ästhetischen Mitteln arbeiten können. Wir haben Laboratorien eingerichtet, Werkstätten. Man muss sich auch ausdrücken können. Es geht ja nicht ums Auswendiglernen. Es geht nicht um toten Stoff. Es geht nicht darum, die nächste Klausur besser zu schreiben. Darum geht's nicht. Es geht darum, sozusagen als Citoyenne, als Bürger in dieser Gesellschaft seinen Teil zu leisten, dass sie ihren humanen Atem nicht verliert.
Ich glaube, das ist genau, was ich eingangs meinte, mit was uns damals fehlte, als wir dort durchgeführt worden sind und meine Eltern zur Sicherheit auch nochmal gesagt haben, stell da bloß keine blöden Fragen, die ja Kinder stellen, auch vielleicht gar nicht, wie Sie es gerade sagen, die vielleicht eben gerade gar nicht blöd sind, weil sie eben aus so einer kleinen Kinderseele erwachsen, die etwas erklärt haben möchte und nicht nur das Grauen sehen, abgebildet, the horror.
Und die Kernfrage ist ja, wie macht man Menschen zu Menschenfeinden? Es geht eben immer auch um Täter und Tatursachen. Es geht um soziale, politische und kulturelle Strukturen, die Menschen zu Menschenfeinden machen. Und diese Strukturen kann man ändern, beziehungsweise man kann dafür sorgen, dass sie erst gar nicht entstehen. Und das ist doch das Wichtige. Und es gibt keine doofen Fragen.
Zwei Menschen, Freunde, haben Sie getroffen dort, Jorge Semprún, haben Sie den Schriftsteller, und Imre Kertész. Auch da ist eine enge Zusammenarbeit und ein Kontakt entstanden. Auch die beiden haben ja eine andere Sicht, als man vielleicht vermuten würde, nach dem, was sie erlebt haben, oder? Ist das ein falscher Eindruck?
Das sind unterschiedliche Erfahrungen. Da ist Imre Kertész, der seinen Roman des Schicksalslosen über Jahre einsam am Küchentisch schreibt. In einem poststalinistischen Ungarn, in dem er mir, als ich ihn kürzlich besuchte, sagte, und man roch hinter diesem Stalinismus noch so etwas Ähnliches wie Auschwitz. Er war da sehr genau in der Sprache, nicht gesagt, es ist alles das Gleiche. Aber er sagt, in dieser Art von Starre, von Menschenwürde nicht ernst nehmen. Und dann hat man Jorge Semprún, der den großen, reflektierten Brecher mit seiner eigenen kommunistischen Tradition, den Widerstandskämpfer, ist natürlich auch schon eine ganz andere Verfolgungsgeschichte. Kertész wird als Jude, ganz junger Jude, einfach sozusagen, dem wird sein Menschsein abgesprochen. Semprún kann sich noch erklären, warum er verfolgt wird. Beides Menschen des 20. Jahrhunderts und ein großes Glück, ihnen gelegentlich nahe sein zu können. Also es ist toll.
Sie haben gesagt, Sie können sich, und das damit wollen wir abschließen, weil jemand, der Stiftungsdirektor von Buchenwald ist, wahrscheinlich auch die Jacke mal loswerden müsste. Sie haben gesagt, Sie können sich auch vorstellen, ein kleines Hotel am Atlantik zu leiten, so ein bisschen Humphrey Bogart-mäßig, Rick's Café. Woher kommt so eine ganz andere Idee?
Ja, weil man einfach auch ganz anders sein muss. Man macht die Arbeit doch dem Leben zuliebe und dann macht man gerne alles gut. Kochen ist auch etwas, woran man das lernen kann. Und ich finde, kleine Hotels mit guten Bars sind Asyle der Menschlichkeit. Nicht die großen, mit Crossover-Begegnungen, so wie ich es beim Café Resia ein bisschen beschrieben habe.
Die letzten Refugien.
Da denke ich an Humphrey Bogart und das ist eigentlich die wirkliche Menschenfreundlichkeit. Nicht das große Pathos, nicht das laute Getöse, nicht die feststehenden historischen und politischen Wahrheiten, sondern die praktizierte Menschenfreundlichkeit im Alltag, die immer auch was mit Genuss zu tun hat. Man freut sich auf den anderen in seinem Anderssein, weil man wird dadurch reicher. Man macht Entdeckungen und wenn der Whisky gut ist, umso besser.
So schönen Worten, da wäre ich jetzt aber dumm, wenn ich versuchen würde, da noch irgendetwas dazu zu sagen. Ich sage einfach Dankeschön, Volker Knicke, dass Sie zu Figaro gekommen sind. Das war Figaro trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Stefan Mehl.
MDR Figaro, das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks.